Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und wenn du über mich und meine Arbeit mehr erfahren möchtest, findest du mich unter www.sarahwalter.com oder auf Instagram unter sarah.walter.leipzig. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst und wünsche dir jetzt viel Freude bei dieser Folge. Dann freue ich mich, dass ich dich heute hier begrüßen darf und ich freue mich auf unser Gespräch, Mario. Schön, dass du da bist.
Ja, mir geht's auch so. Ich freue mich auch drauf, bin auch gespannt,
ja,
was hier passiert.
Ja, ja. Und ich habe ja meine typische Eingangsfrage. Die Frage ist, wer bist du?
Oh, da haben wir schon einen ersten Knaller. In der Bewerbungsmappe habe ich einen Bogen und dort habe ich größtenteils reingeschrieben, dass ich eigentlich ein kontaktfreudiger Mensch bin, auch ein lustiger Mensch.
Ja.
Und dass es mir also nicht schwer fällt, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Aber das ist eben, wie gesagt, eine Bewerbungsmappe und da klingt das auch schön.
Ja.
Aber da gibt es auch noch einen Mario, der, ich nenne es jetzt mal kompliziert ist, der verletzlich ist.
Ja.
Und der so ein bisschen seine Wurzeln verloren hat.
Ah, okay.
Mhm.
Woran würde ich merken, dass du ein kontaktfreudiger Mensch bist?
Ich habe überhaupt keine Probleme, fremde Menschen anzusprechen.
Mhm.
Ich habe keine Probleme, in einen Raum reinzukommen mit mehreren Leuten und dort die Aufmerksamkeit an mich zu ziehen.
Ja.
Und wenn es die richtigen Leute sind, macht es auch richtig Spaß, eine Unterhaltung zu führen.
Ja.
Hm.
Also klingt irgendwie auch danach, als wärst du schon gesellig und gesprächig.
Ja.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also früher bin ich durchgegangen als Rampensau.
Ja.
Den Begriff habe ich öfters gehört.
Ja.
Und es war für mich also nichts wichtiger, als einen Abend an mich zu reißen und solche Sachen. Mhm. Und das eben größtenteils mit Humor.
Ja.
Das hat sich auch ein bisschen verflacht jetzt in den letzten Jahren.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, du hast deine Wurzeln verloren.
Hm.
Du siehst dich auch als verletzlichen Menschen. Woran würde ich das erkennen?
Hm.
Oder wie könnte ich das bei dir sehen?
Unsicherheit, eine ganz große Unsicherheit. Und ich bin leider auch beeinflussbar.
Aha.
Das heißt, für mich zählen andere Meinungen sehr viel.
Okay.
Ich revidiere dann meine eigene Meinung zugunsten der anderen, um einfach dort, nee, nicht um dort was zu gewinnen, sondern um die andere Version zuzulassen dann, ne, von dem Ganzen. Das merke ich besonders an der politischen Lage heute.
Ja.
Da fällt mir das besonders oft an mir.
Ja.
Und aber auch in persönlichen Auseinandersetzungen mit anderen Menschen merke ich eben auch, da hast du wieder einen Fehler gemacht, da hast du wieder falsch gedacht.
Ah, okay.
Und revidiere meine eigene Meinung zugunsten anderen.
Hm.
Das ist wahnsinnig kompliziert, ja.
Ja, ja. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du deine eigene Meinung revidierst?
Verlierer. Ich fühle mich als Verlierer.
Verlierer im Sinne, dass du dich selbst verlierst, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe mich so geändert in den letzten Jahren.
Hm.
Also bei mir ist eine Depression diagnostiziert worden.
Ja.
Das hat mich wahnsinnig verändert. Das heißt, aus der ersten Reihe bin ich komplett ausgetreten. Und wenn ich heute in einen Raum reinkomme, dann ist zwar immer noch der Wunsch da, die Leute begeistern zu können, aber meistens endet es damit, dass ich mich lieber zurückziehe, ruhig in der Ecke irgendwo bleibe, um ja nicht anzustoßen. Das hat sich geändert, das hat sich wahnsinnig geändert.
Das ist die erste Reihe.
Da kommt die Rampensau, glaube ich, wieder raus. Das ist dieses Spaß haben kann man nur vorne.
Mhm.
Ich war auch in der Schule, war ich der Anführer.
Mhm.
Mit Vorzügen und Problemen.
Ja.
Der Wunsch ist schon immer noch da, aber das ging eben auch ab der Schule, dass ich da Probleme hatte. Dadurch, dass ich während der ersten Reihe steht, kriegt es Feuer ab und die Lorbeeren.
Ja, ich würde darauf auf jeden Fall später noch zurückkommen, auf diese Rampensau, die in der ersten Reihe steht und die Schelle abkriegt und wahrscheinlich auch die Lorbeeren, wie du gesagt hast. Ich habe gerade gedacht, hat das was mit Zugehörigkeit zu tun, dieses Ich selber revidiere meine Meinung und lasse die der anderen mehr gelten?
Das ist interessant, ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, damit hat es was zu tun. Mhm. Weil es ist einfacher, mit den Leuten einer Meinung zu sein, als sich ständig anlegen zu müssen und wieder argumentieren zu müssen.
Ja.
Aber das passiert auch ganz im Inneren. Also das ist nicht, dass ich eine Meinung habe und die steht fest, sondern wenn ich dann andere Argumente höre, dann halte ich meine wieder für falsch und gleiche mich an. Das ist schwer, das ist übelst schwer.
Ja, also ich finde es ja prinzipiell gut, auch offen zu sein für andere Argumente und manchmal auch zu sagen, ah, ich habe diesen Blickwinkel noch gar nicht gesehen, vielleicht ist es ganz gut, aber es klingt bei dir jetzt nicht so, als wäre das gewinnbringend, sondern es klingt eher so, da darfst du mich auch gerne korrigieren, als würdest du einen Teil von dir aufgeben oder von deinen Überzeugungen.
Das ist viel weg, das ist ganz viel weg.
Ja, ja.
Auf jeden Fall.
Was hat das, wodurch ist das weggegangen? Was glaubst du?
Ich glaube, die Schellen. Ich war zu lange im Licht und habe immer wieder, ich bleibe bei dem Bild, immer wieder eine drauf gekriegt.
Ja.
Und das hat sich verfestigt. Das bringt mich so zum Wanken, ehe ich jetzt wieder an Ärger komme.
Ja. Ja.
Gucke ich mal, wie ich mit der anderen Meinung leben kann.
Ja.
Also so. Und habe da ganz viel von mir verloren.
Ja. Es klingt so ein bisschen nach, ich bin dem müde und auch so ein bisschen resigniert.
Ja. Das Wort resigniert hatte ich auch schon auf der Lippe.
Ja.
Das macht mich auch ein Stück weit verzweifelt, dass es so geworden ist.
Ja.
Also das eine ist ja, dass ich gemerkt habe, dass es so ist.
Ja.
Und das andere ist, dass ich nicht abstelle. Nicht abstellen kann.
Ja, das hat ja auch irgendwas Schützenswertes, finde ich, zu sagen, ich will jetzt keine Schläge mehr einkassieren, ich will mich jetzt davor schützen. Und trotzdem scheint es ja so zu sein, dass du dich dafür selber aufgegeben hast, um eben diese, in Anführungszeichen, Schläge nicht mehr einzukassieren.
Da entstehen dann solche Gedanken wie, ich bin schlecht oder ich mache das falsch.
Ja.
Und das hat sich verfestigt, sowas. Und deswegen bin ich auch nicht mehr der Mario, der ich früher mal war.
Vielleicht wollen wir da ja mal ein Stück weit eintauchen,
ja,
wie
gerne.
Der Mario mal früher war. Weil mich würde das total interessieren. Und vielleicht gehen wir erst mal dahin zurück, zu deiner Kindheit. Und da würde ich gerne wissen, was ist deine glücklichste Kindheitserinnerung und warum?
Da kann ich nicht eine Begebenheit festmachen. Die glücklichste Zeit bei mir war, meine Mutter hat in Altscherbitz in diesem Krankenhaus gearbeitet und wir hatten dadurch eine Betriebswohnung dort auf dem Gelände. Und das war eine alte Beamtenvilla, die hatte eine Veranda draußen dran und hatte riesengroße Räume und das ist das Sinnbild meiner Kindheit. Auf dieser Veranda sitzen im Sonnenschein. Draußen geht die Straßenbahn vorbei und die Bundesstraße. Und alle Leute, die von Arbeit kommen oder auf Arbeit gehen, wir kannten die ja, die Altscherbitzer Mitarbeiter, die haben mindestens gegrüßt, wenn sie nicht sogar reingekommen sind. Und dann gab es Kaffeekuchen oder abends eben auch mal für die älteren Menschen Alkohol. Jedenfalls war das war so familiär gehalten, ne? Ja. Also auch mit den Kolleginnen meiner Mutter.
Ja.
Und dort war ständig Kommen und Gehen und das ist für mich so die schönste Erinnerung in die Kindheit rein.
Was für Gefühle ruft es in dir wach?
Sehnsucht.
Sehnsucht, ja. Was für Gefühle waren in dem Moment so präsent in deiner Kindheit?
Geborgenheit.
Ja.
Also dort war ich zu Hause, dort konnte mir weder der böse Lehrer irgendwas noch kamen irgendwelche Leute, die wir nicht wollten, sondern das waren alles Kolleginnen, Freundinnen von meiner Mutter und mit denen ihren Lebenspartnern und so. Und da war immer voll Haus, da war immer was los und da war immer, man hatte sich lieb, ne?
Ja.
Und das fehlt mir heute.
Ja. Das klingt auch so nach Leichtigkeit.
Absolut. Wie gesagt, ich sehe noch die ganze Wohnung vor mir, das Haus steht auch noch. Und wir können dort mit dem Auto nie dran vorbeifahren, ohne einen Blick hinzuwerfen, was ist denn dort jetzt und wie sieht's denn dort jetzt aus und so. Also das ist wirklich der Inbegriff von Heimat.
Ja, ja.
Dort gab es natürlich auch, wie es zu der Familie gehört, da gab es auch Bambule. Wenn in der Schule wieder was daneben gegangen war, dann habe ich schon mal gesagt, wir haben Eckhasche gespielt.
seid ihr ein bisschen durch die Wohnung gerannt, ihr beiden? Oder ihr drei? Ich weiß nicht, wie...
Die Mutter und ich. Also es gab noch der Oma dazu. Ja. Dadurch hatten wir die ganze unterste Etage, aber die hatte eben eine eigene Wohnung.
Ja.
Naja, meine Mutter, erziehungsmäßig ist sie wohl nicht ganz vorne.
Ja.
Und dadurch gab es eben auch Situationen, die jetzt im Nachhinein weniger schön waren.
Ja.
Das musste ich aber erst verstehen, indem ich bei anderen Familien geguckt habe, wie sowas gemacht wird.
Okay. Was ist denn das, wo du ganz konkret sagst, also da war meine Mutter in der Erziehung nicht so ganz vorne?
Sie hat mich geschlagen.
Ja.
Sie hat mit Verboten gearbeitet, hat geschlagen.
Ja.
Das ist eigentlich das Schlimmste.
Ja.
Obwohl ich sagen muss, ich habe eine behütete Kindheit empfunden.
Ja. Wie war das, als du dann später, ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt du dann gemerkt hast, ich bin in anderen Familien und sie, das passiert hier gar nicht.
Hm.
Zu welchem Zeitpunkt war das und wie ging es dir dann damit? Weil das klang jetzt für mich so, als hätte dir das so ein bisschen die Augen geöffnet, dass das, was deine Mama da macht, nicht in Ordnung ist.
Das kam wahnsinnig spät. Ich glaube, als ich 40 war oder so.
Ah, okay.
Ich bin in ein Haus eingezogen, dass du das Miteinander so ein bisschen fördern soll. Das heißt, das Projekt als solches ist Großfamilien und Singles wohnen unter einem Dach. Und dort bin ich in die Großfamilien mit reingekommen, was weiß ich, zum Mittagessen oder Weihnachtsfeier und sowas, durfte ich da mit dran teilnehmen und habe gemerkt, dass das was ganz anderes ist. Also die Kinder sitzen auf dem Schoß von den Müttern.
Ah, okay.
Das gab es bei uns nicht. Dort gibt es auch Streit, ganz klar.
Mhm.
Aber da ist der Gedanke weit, weit entfernt, dort irgendwie physisch durchzugreifen. Also den Gedanken gibt es dort gar nicht. Ne?
Ja.
Wie gesagt, der Begriff Eckhascher hat es ja damals noch ein bisschen entkräftet, was da eigentlich passiert ist.
Ja.
Ne?
Ja.
Mhm.
Du hast gerade auch gesagt, na, da saßen die Kinder auf dem Schoß. Das gab es bei mir gar nicht. Das klingt auch danach, als wäre da gar nicht so eine körperliche Nähe da gewesen.
Gar nicht. Also ich habe auch mit 40, sag mal, das war so in der Zeit, eingeführt, dass meine Mutter und ich sich zum Abschied in den Arm nehmen. Das gab es vorher nicht.
Ah, okay. Also hast du sozusagen als Kind und sehr lange auch in deinem jungen Erwachsenenalter eigentlich gar nicht erfahren, was körperliche Nähe bedeutet? Oder wie das auszusehen hat?
Mit ganz viel Respekt immer wieder.
Ah, okay.
Also ich werde zum Beispiel unwahrscheinlich gerne in den Arm genommen.
Ja.
Kann es aber nicht genießen, weil in dem Moment blöde Gedanken durch den Kopf kreisen wie, oh Gott, ich bin dick, was muss denn der jetzt fühlen da drüben? Ich kann es also nicht genießen, dass diese Umarmung kommt. Ne? Und kann das auch nicht als den Gruß begreifen, ich hab dich lieb oder sowas.
Ja.
Als den Gruß kann ich das nicht, kommt das nicht an bei mir.
Ja, okay. Das ist total schade.
Das ist traurig, absolut, finde ich das auch. Ne?
Ja.
Weil wenn ich sehe, wie andere Leute miteinander umgehen, dann kommt bei mir an der Stelle Scham.
Ja.
Ne? Wenn ich sehe, wie andere Menschen sich dann auf dem Sofa kloppen oder irgend sowas, ne? Dann bin ich bestrebt, da wegzugucken und das nicht wahrzunehmen, weil ich mich dafür schäme.
Ja. Gab es eine Zeit, in der es anders war?
Also es gab ja körperliche Nähe, aber ob das so war, wie andere es fühlen, kann ich nicht sagen.
Ja.
Weil das mir fehlt da absolut der Vergleich. Ne?
Ja, ja.
Also ich sehe es, dass die Kinder bei mir im Haus viel routinierter mit sowas umgehen. Ne? Das also mal an der Mama ranschmiegen und sowas.
Mhm.
Das gab es bei uns nicht.
Ja.
Und das nehme ich mit Charme heutzutage wahr.
Ja, also auch wenn du das bei anderen siehst.
Ja, wie würde es dir damit jetzt gehen?
Ja, ja.
Oder wenn dir jemand während des Gesprächs auf einmal seine Hand auf meinen Arm legt oder sowas. Das gehen tausend Gedanken los.
Das macht mich ganz traurig, wenn ich das höre.
Ich auch, mir fällt es auch gerade schwer, darüber zu reden. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich da wahnsinnig viel verpasst habe.
Ja. Ich finde es total mutig, dass du darüber so sprichst. Trotzdem, dass es so schwer ist.
Trotzdem ist meine Mutter ja eine liebende Mutter. Also ich sehe das gerade jetzt im Alter, wo wir alle beide im Alter sind. Wir sehen uns jede Woche. Und wenn das nicht so ist, dann fehlt was im Wochenablauf.
Ja.
Also es ist nicht so, dass ich ihr jetzt sage, du bist eine schlechte Mutter oder sowas, weil das ist sie nicht. Sie hat es aus Liebe getan.
Ja.
Und das war dieses Schlagen selber, weiß ich nicht, warum das damals passiert ist. Ich kann es auch nicht ansprechen, warum das so weit gekommen ist. Aber ansonsten weiß ich, dass ich eine liebevolle Mutter habe und dass die um mich kämpft wie eine Löwin.
Ja.
Das macht sie auch. Das ist sie auch.
Ja. Also daran merkst du, dass du eine liebende Mama hast, dass sie um dich kämpft wie eine Löwin. Woran machst du das auf jeden Fall auch noch fest?
Wenn mir Ungerechtigkeit widerfährt und ich ihr das berichte, dann merke ich richtig, wie sie wieder nach oben kocht. Ja. Also das berührt sie.
Ja.
Dort ist sie auch für die Gerechtigkeit, ne? Und dort schimpft sie auch über die unbekannte Person mit, ne? Ja. Und das merkst du schon, dass sie da auf meiner Seite ist.
Ja, ja.
Das muss ich aber auch sagen, habe ich vermisst in der Zeit, wo ich in der Schule war und so.
Das ist erst später gekommen, sozusagen.
Hm. Passiert überhaupt sehr viel in den letzten 5 Jahren oder so.
Ja.
Da hat sie für sich angenommen, dass ich depressiv bin.
Ja.
Und seitdem finden wir auch immer öfter Nenner, wo wir aufeinander eingehen können.
Ja.
Das heißt, ich war ja durch meine Rampensau-Tätigkeit ein Alpha-Tier, aber sie auch.
Ah,
okay. Und dort haben wir uns sehr oft gerieben, ne, an der Stelle. Mhm.
Also das klingt so ein bisschen danach, als hätte deine Diagnose, sagen wir mal in Anführungszeichen, was Gutes ja auch gehabt.
Auf jeden Fall.
Also oder insgesamt vielleicht auch was Gutes für dich gehabt, auch in Bezug auf die Beziehung zu deiner Mama.
Auf jeden Fall. Ich konnte dadurch, dass ich die Diagnose hatte, ich bin depressiv, konnte ich mich erstmal damit beschäftigen, dass das gar nicht normal ist, wie es mir so geht. Ne? Also im Umgang mit anderen Menschen, warum finde ich nicht die dauerhafte Freundin, Partnerin, sondern da gibt's Gründe dafür. Und das habe ich erst ab dem Moment verstanden, als die Diagnose kam. Mhm. Weil vorher war ich immer bloß ein schlechter Mensch, ein fauler Mensch, einer, der alles falsch macht.
Ja.
Und ich konnte mich nie darauf beziehen, dass das irgendwas mit meiner Vergangenheit, mit meiner Erkrankung zu tun hat, sondern ich habe immer nur das Negative daran gesehen und habe mich für schlecht gehalten. Und dadurch, dass ich eine Diagnose bekam, konnte ich da ganz anders agieren. Das heißt, ich war in Selbsthilfegruppen, konnte das sehen, dass es auch anderen Menschen so geht.
Ja.
Und das war für mich irre wichtig und auch, das hat auch den Umgang mit meiner Mutter verändert.
Mhm. Mhm. Was hat sich da ganz konkret verändert?
Dass wir aufeinander eingehen.
Ah. Also weil, fürsorglich aufeinander eingehen, ein Stück weit?
Verständnis für den anderen haben.
Ah, ja.
Denn früher gab es 2 Meinungen, 2 Stühle, 2 Äxte.
Mhm.
Und,
ja.
Und heute ist eben, also ein Psychologe in der Tagesklinik hat zu mir gesagt, dann haben sie wohl unterschiedliche Meinungen an der Stelle. Und da ist es mir wie Schuppen aus dem Haaren. Na klar, wir haben eben 2 Meinungen und da ist das so.
Mhm.
Man muss nicht, oder ich muss nicht versuchen, meine Mutter von dem zu überzeugen, wie es mir geht.
Ja.
Und sie wird es bei mir auch bloß nicht schaffen.
Ja.
Und das hat mir unwahrscheinlich viel Ruhe gegeben, zu sagen, dann seid ihr wohl unterschiedlicher Meinung an der Stelle.
Also so Richtung,
das musste mir aber erstmal gesagt werden, dass das geht.
Hm. Also Richtung Akzeptanz, das ist auch okay so, dass wir beide und dass sie nebeneinander existieren dürfen.
Genau.
Ich muss den anderen oder die andere nicht von einer anderen Meinung überzeugen.
Das hat ganz viel Krieg rausgenommen. Ja.
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 Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Rampensau. Ich mag die gerne ein bisschen kennenlernen, die Rampensau.
Ja.
Vielleicht können wir die mal kurz so ein bisschen in den Raum einladen und wenn die jetzt sozusagen zur Tür reinkommen würde, wie würde sie reinkommen? Wie sieht sie aus? Was würde sie vielleicht sagen, diese Rampensau?
Wichtig war, jeden dort abzuholen, wo er gerade ist. Das heißt, wirklich die persönliche Begrüßung mit jedem.
Aha, okay.
Und einen lockeren Spruch dazu.
Okay, also die Rampensau würde jetzt hier reinkommen, würde mich begrüßen, würde dich begrüßen.
Mhm.
Was würde die Rampensau jetzt vielleicht zu uns sagen?
Das ist heutzutage schwerer, aber damals war es einfach ein blöder Spruch aus dem Fernsehen oder auf irgendeine Situation, die jetzt gerade im Alltag stattfindet, dass ich darauf Bezug genommen hätte und hätte dann einen lockeren Spruch geklappt.
Ja. Fällt dir gerade einer ein?
Nee, so spontan bin ich nicht, aber es wäre bestimmt irgendwas mit Impfen.
Ja.
In der Richtung würde wahrscheinlich was kommen.
Was Sarkastisches oder wäre es schon?
Was Sarkastisches, ja. Es wäre schon.
Ja.
Also, je anstößiger, je besser. So war es früher, ja.
Ja. Ja, na klar. Hm. Kann ja manchmal auch den Druck rausnehmen, wenn man auf die richtigen Leute trifft, die vielleicht diesen Humor auch haben.
Hm.
Aber es ist ein heikles Thema, na klar, wie du sagst.
Und das war mir früher egal.
Das war mir egal.
Wenn es jemanden getroffen hatte, dann war der für mich humorlos und war ja nicht wichtig.
Also da war dir wichtig, also mein Humor zählt und wenn den jemand anderen nicht versteht, ist mir da egal.
Und es wurde ja auch oft gespiegelt, dass mein Humor schön ist.
Hast du Komplimente für bekommen?
Ja.
Ja. Und wenn die Rampensau jetzt hier im Raum ist, wie sieht die aus? Wie kann ich mir die vorstellen? Was hat die vielleicht an? Was ist vielleicht
bekannt? Ich glaube, ich habe durch die Therapien und Beratung habe ich das Bunte wieder entdeckt für mich. Das heißt, ich trage sehr gerne bunte Klamotten, was ich natürlich größtenteils im Sommer auslebe. Aber also bis zum Hawaii-Hemd ist mir nichts zu schade.
Ah.
Ja.
Ja. Also die Rampensau war früher auch bunt? War die auch bunt?
Ja, die war auch bunt.
Ja?
Ja. Ich hatte neongrüne Hosenträger mit Alf-Gesichtern drauf.
Ja.
Das war auch ganz wichtig. Perücken war ein ganz großes Thema.
Wow.
Ja, das hat mir immer Spaß gemacht.
Also auch so die Rampensau hat sich auch gerne verkleidet?
Ja.
Ja?
Ja, ich hatte so als großes Beispiel hatte ich den Dirk Bach.
Mhm.
Das war immer so was, zu dem ich hochgeguckt habe, ne?
Ja.
Der hatte auch einen goldigen Humor, der konnte sich selber veräppeln.
Ja.
Und war immer schrill.
Ja. Darin hast du dich so ein bisschen wiedererkannt sozusagen auch.
Ja. Das war so die Richtung, in die ich gerne gegangen wäre.
Ja. Mhm. Und hast vorhin gesagt, die Rampensau hat einerseits die Lorbeeren kassiert und andererseits aber auch die Schellen.
Mhm.
Kannst du das an konkreten Beispielen benennen? Inwiefern?
Ich war das, was man so gängig einen Klassenkasper nennt.
Also der Liebling der Lehrer?
Absolut.
Ja.
Also ich bin zum Beispiel einmal, wenn Mittagspause war, Hofpause, dann musste man relativ schnell die Treppen in der Schule runterrennen, um nicht ganz so weit hinten in der Schlange von der Essensausgabe zu stehen.
Ja.
Und dabei habe ich unsere stellvertretende Direktorin mal umgerannt.
Ui. Mhm.
Und habe ja das auch begründet, na, sonst komme ich ja dort nie dran. Es gab natürlich einen Tadel oder einen Verweis, sowas in der Richtung.
Oh Gott.
Ja, und das war dann
gleich hart abgestraft sozusagen.
Oh. Ja, es war ja nicht das erste Mal so.
Ja.
Und das kam zu Hause gar nicht gut an.
Mm.
Und das sind so die Momente, wo ich sage, ich habe da Prügel bezogen. Ja.
Ja. Das war nicht gern gesehen, dass du sozusagen...
Nee, ich sollte ja Klassenbester werden von meiner Mutter aus.
Ja. Hat das geklappt?
Ich habe ein Abi gemacht, aber ihr zuliebe.
Mm.
Okay. Ich wollte nie in die Richtung.
Ja, ja.
Und ich habe ein Studium angefangen, auch ihr zuliebe.
Ja.
Mit einem Thema, was mich überhaupt nicht interessiert.
Welches war das?
Mikroelektroniktechnologie.
Klingt total spannend.
Vor allem zu DDR-Zeiten.
Ja, also, ja, ja.
Wir haben gesagt, unsere Mikroelektronik ist nicht klein zu kriegen.
Ja, ja.
Und das waren aber so Sachen, wo ich dann hinterher gewusst habe, das bin ich gar nicht. Ne? Also ich wollte weder ein Abi, noch wollte ich ein Studium, noch wollte ich den Direktorentadel.
Ja.
Ich habe das einfach nie so verbissen gesehen, ne? Und hab mich selbst dabei aus den Augen verloren. Ich wollte immer Bühne. Ich wollte immer vor oder hinter der Bühne irgendwas. Ich krieg da bis heute krabbelige Arme, wenn ich hinter einer Bühne stehen kann und diesen Ablauf da hinter einer Bühne miterlebe. Ja. Ne? Das ist für mich viel wichtiger als das Konzert als solches.
Ja.
Das wäre eigentlich meins gewesen.
Ja.
Und da hat aber meine Mutter gesagt, du machst erst was Vernünftiges.
Ah, okay.
Dann kannst du immer noch dahin.
Und also du hast sozusagen deine Wünsche und vielleicht auch Sehnsüchte hinter die Entscheidung deiner Mama gestellt. Was glaubst du, warum das so war?
Weil meine Mutter auf der Seite der Gesellschaft war. Das heißt, das macht man nicht.
Ah, okay, ja.
Oder kümmere dich darum.
Ja.
Und das ist auch das, was die Gesellschaft von einem verlangt hat.
Mhm.
Ne? Also ich bezeichne mich immer wieder als Verlierer der Wende. Denn vor der Wende war alles für mich geebnet.
Ja.
Das war verständlich, das war klar.
Ja.
Und ich wurde an der Hand genommen.
Mhm.
Das fehlt mir heute.
Ja. Kannst du beschreiben, was du meinst mit an die Hand genommen?
Na, es war geebnet. Also Abi, Studium, dann später irgendwann mal den Diplom-Ingenieur.
Ja.
Da wäre bestimmt eine Parteizugehörigkeit gekommen und dann wäre der Weg für ein gutes DDR-Kind geebnet gewesen.
Ja, ja.
Und dann kam die Wende und dann hieß es ja, jeder kann werden, was er will. Für mich fühlt sich das bis heute an, mir ist egal, was aus dir wird. Und es gibt keinen geebneten Weg mehr. Man muss sich alles, so habe ich das Gefühl, man muss sich alles erkämpfen und erstreiten und es gibt nicht mehr diese Ruhe, die es früher mal gab.
Ja, also so ein bisschen, du hast dich verloren gefühlt.
Ja, und ziellos.
Ja.
Ich hab keine Ziele mehr, weil es ist immer wieder schwer, ein Ziel zu verlieren.
Also wenn du dir ein Ziel setzt und das sozusagen nicht erreichen kannst, dann fühlt sich das
Vorsporten.
Nach Verlust?
Ja, genau.
Hast du aufgrund dessen aufgehört, dir Ziele zu setzen?
Ich denke, dass das damit zusammenhängt. Dass ich einfach den Kämpferwillen, den habe ich nicht mehr. Das ist weg. Also wenn irgendwas schief geht, dann entsteht oft der Gedanke, es war ja klar. Und dann kommt gleich die Aufgabe dazu, also aufgeben.
Ah, okay. Ja, und trotzdem scheinst du ja trotzdem zu kämpfen. Auf eine andere Art und Weise.
Ich fühle mich aber auch größtenteils verpflichtet dazu.
Inwiefern?
Ich habe zum Beispiel Zukunftsängste. Wenn ich an meine Berentung denke, dann schallen bei mir die Glocken. Also dann wünsche ich mir nie, die Rente zu erreichen. Ja. Weil ich weiß, dass das wieder bitterste Armut sein wird. Und dann sehe ich dazu, dass Menschen auf der Straße leben müssen heutzutage. Davor habe ich Angst.
Ja. Ja, das verstehe ich.
Und deswegen fühle ich mich gezwungen, in dem System dabei zu bleiben. Weil ich sehe keine Alternative.
Und das meine ich, das hat ja trotzdem was mit Kämpfen zu tun. Da ist ja doch irgendwie der Kämpfer in dir ja trotzdem aktiv. Das ja auch jedes Mal auszuhalten, jedes Mal dich auch diesen Gedanken auszusetzen, immer und immer wieder, da ist ja trotzdem der Kämpfer da, weil du gesagt hast, der ist weg. Und setzt sich ja auch mit Dingen auseinander.
Aber ich lasse meiner Ansicht nach viele Dinge weg in meinem Leben, wo ich kämpfen müsste. Die klammere ich von vornherein aus dann.
Was wären das für Dinge?
Na, gerade jetzt bei der Berufswahl fällt es mir unendlich schwer. Also ich kann durch die Depression nicht jeden Beruf ausüben. Ja. Dann habe ich noch körperlich einige Sachen, von der Bandscheibe bis zum Asthma. Und deswegen trichtert sich das sehr ein, was ich noch an Beruflichen machen kann.
Ja.
Und da stelle ich mich immer wieder vor die Aufgabe, was kannst du denn noch versuchen? Was kannst du denn noch versuchen?
Ja.
Und dort stehe ich mir, glaube ich, selber im Weg, indem ich vieles ausklammere, wo ich sage, nee, das schaffst du mit deiner Psyche nicht mehr.
Ja.
Ich habe zum Beispiel früher in so einem Telefonladen gearbeitet.
Ja.
Dem trauere ich bis heute total nach. Aber ich habe dort meinen ersten Burnout gekriegt. Aber es war eine Aufgabe, auf die ich stolz war. Wenn mich jemand gefragt hat, was machst denn du beruflich, dann war ich stolz, darüber zu berichten. Auch die Leute hatten dann sofort irgendwelche Anliegen und so. Ja. Und ich habe aber gemerkt, dass der Druck in dieser Verkaufsfirma irre groß war, ne?
Ja.
Und der Dank irre klein. Und habe mich dadurch aufgerieben.
Ja, ja. Es klingt so ein bisschen danach, wenn du so erzählst, dass so deine Stärken und das, was dich ausmacht, so irgendwie verschüttet gegangen ist. Ist das so?
Also ich fühle das ganz viel. Wie gesagt, ich sehe mich meist als Verlierer und bleib mit meinen Bedürfnissen und mit meinen Fähigkeiten total auf Distanz. Also ich glaube nicht mal mehr an meine Fähigkeiten. Entschuldigung, dass ich jetzt hier das so...
Nein, alles gut, ganz frei. Du musst dich dafür nicht entschuldigen. Das ist in deine Gedanken. Und die dürfen hier und jetzt Raum haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das auszusprechen. Und die auch mal laut werden zu lassen. Das hat ja alles seine Berechtigung, dass das da ist jetzt. Was würdest du deinem jüngeren Ich, vielleicht was 16-jähriges, 17-jähriges, 18-jähriges Ich, was würdest du dem heute gerne raten?
Lass dich nicht beeinflussen. Bleib bei dem, was du dir wünschst, in welche Richtung es gehen soll. Bleib bei dir.
Bleib bei dir. Lass dich nicht beeinflussen. Beeinflussen wovon?
In allererster Linie die Mutter. das war wirklich mit Druck, mit allem. Und von der Gesellschaft, na klar. Ich habe ein komplett neues Gesellschaftssystem erleben müssen.
Ja.
Wo die Werte komplett verstellt wurden.
Mhm.
Und das habe ich mit aufgenommen. Ein Gartennachbar war früher Gartennachbar, das war ein Kumpel, das war ein Freund. Ja. Von Anfang an, egal was der gemacht hat oder nicht gemacht hat, da konnte man die Gartenlaube offen stehen lassen und ein Nachbar war ein Nachbar. Heute hört man das so oft von Streits und dass eben das Zwischenmenschliche ein bisschen auf der Schiene geblieben ist. Ne? Also dass es wirklich das Geld zum Beispiel unwahrscheinlich einen Wert erfahren hat.
Ja.
Klar war Geld früher auch wertvoll, aber das kam nicht an so hoher Stelle wie jetzt.
Ja. Und es klingt auch danach, als würde dir das jetzt fehlen, dieses Zwischenmenschliche.
Absolut.
Dieses Miteinander. Ja.
Absolut. Wie gesagt, ich wohne in einem Haus, wo wir uns von vorher schon kennen, wo auch ein Miteinander angestrebt war. Aber jetzt gibt's da auch öfters mal wahnsinnige Interessenkonflikte, wo ich mir sage, das kann es doch wirklich nicht sein. Ja. Also, darum geht's doch gar nicht. Und das macht auch viel kaputt, ne? Also das macht diesen Nachbarn, der einfach jetzt klingelt und rüberkommt, den gibt's dann eben nicht mehr, ne?
Ja, ja. Was glaubst du, woran liegt das, dass das jetzt gerade so ist, wie es ist?
Es ist eine furchtbare Ellenbogengesellschaft geworden.
Mhm.
Also ich empfinde Rücksichtslosigkeit.
Mhm.
Das fängt beim Verkehr an, das geht bis zum Supermarkt weiter, dass die Menschen nicht mehr aufeinander achten, ne?
Ja.
Dass sie ihr eigenes Empfinden nach vorne stellen und das empfinde ich ganz schlimm momentan.
Ja. Wenn du jetzt einen Zauberstab schwingen könntest, was würdest du dir dann wünschen?
Hoffentlich steinigt mich jetzt niemand, aber ich wünsche mich zurück in die DDR.
Du darfst sagen, was du willst.
Ja.
Du bist niemandem Rechenschaft schuldig, warum und oder wieso
okay.
Du etwas sagst. Das ist jetzt.
Das darf man ja heutzutage nicht mehr so deutlich aussprechen.
Du darfst jetzt alles sagen.
Okay, prima.
Das ist hier ein Raum, der ist geschützt und hier darfst du alles sagen.
Ich denke, es hat auch damit was zu tun, dass jeder seine Kindheit einfach als angenehm empfindet. Das im Rückblick erinnern wir uns ja doch bloß an die guten Sachen oder größtenteils an die guten Sachen.
Ja.
Und bei mir ist das nun mal DDR, Pionier, FDJ,
ja.
Freunde.
Ja.
Das ist nun mal das gewesen.
Ja.
Und deswegen, also wenn ich diesen Zauberstab hätte, würde ich mich tatsächlich dorthin zurückwünschen. Auch bei den Lieferengpässen, die es gab, ne, mein Gott, dann war es eben so.
Man kann das ja auch gar nicht anders, oder?
Eben, man kannte die Alternative dazu nicht gut. Ich habe das gesehen im Westen, die haben Matchbox. Die wollte ich auch gerne haben, aber ich habe so einen Spruch gehört, uns ging es gut, ohne dass wir es wussten.
Mhm.
Und der ist für mich sehr prägend.
Ja.
Aber sich heutzutage die DDR zurückzuwünschen, da stößt man schon auf Granit.
Ja, aber jetzt ist ja niemand anderes. Hier sind ja
okay,
nur wir
prima.
Da. Was glaubst du, war deine größte Herausforderung oder schwierigste Situation im Leben?
Boah, das Spannendste war auf jeden Fall diese Wende, diese politische Wende in unserem Land. Das war das Heftigste.
Was war daran das Heftigste?
Dass das tatsächlich stattgefunden hat. Damit haben wir haben es zwar gewollt, aber gerechnet hat damit doch keiner. Und das war einfach ein ganzes Land so in Aufruhr und alles so gemeinsam. Ich vergesse das nie, heute wird ja immer dieses Lichterfest in Leipzig gefeiert, was diesen Demonstrationszug nachstellen soll.
Mhm.
Und ich weiß noch, wir sind damals eng eingehängelt miteinander alle gegangen, haben uns aneinander rangezogen, damit das richtig fest wird, weil wir Angst hatten. Wir haben uns das erste Mal unsere Polizisten mit Schutzhelmen gesehen.
Ah.
Das kannten wir nicht. Dann dieses Schild und Schlagstöcke.
Ja.
Und kurz zuvor war diese auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking, wo die mit Panzern gegen die Leute gerollt sind. Wir hatten Angst, wir hatten richtig, richtig fett Angst, wo wir auf der Straße waren.
Ja.
Und dieses, was wir uns da gegenseitig gegeben haben, indem wir uns ganz fest aneinander gezogen haben, das hat jeden erreicht, ne? Also das war ein ganz tolles Gefühl.
Ja.
Und das hat auch Mut geschaffen damals.
Das ging total danach.
Da gibt es ja auch diesen Ruf, ne, schließt euch an, weil da waren viele Leute, die aus diesen Wohnhäusern rausguckten.
Ja.
Und wir haben uns als zu wenig gefühlt gegenüber diesem Polizeistaat damals.
Ja.
Ne?
Ja.
Und da kam dann dieser Ruf, schließt euch an, und das hat wieder Mut gemacht, das Ganze. Und ich habe jetzt nach der Wende mal teilgenommen an so einem Lichterfestmarsch. Das war gruselig. Das hat überhaupt nichts damit zu tun für jemanden, der da damals mit dabei war an diesen Novembertagen. Also ich weiß noch, wir hatten so eine Kerze mit einem Bierdeckel, damit das nicht auf der Hand tropft. Und wir waren dann so weit, dass es zu kalt war. Und ich wollte die Kerze jemand anders neben mir geben. Ja. Und der riss die Hände hoch und wich erschrocken zurück. Das hat also gar nichts mit dem zu tun, was wir damals für ein Gefühl hatten. Ja. Das war Ablehnung, das war, der da drüben gehört nicht zu mir. Ja, und, und das war damals anders.
Ja.
Und das hat mich sehr geprägt, so die Zeit, wo wir dann füreinander eingestanden haben. Und dann kam wirklich diese Aussage, die DDR hört auf zu existieren. Das war, das war nicht vorstellbar, das war nicht lebbar in dem Moment. Ja. Das war ja die blanke Anarchie in der Zeit. Ich habe derzeit kostenlos gewohnt, ne, weil keiner wusste, wem das Haus gehört.
Ja, ja.
Und habe da kostenlos in der Wohnung gewohnt, mit Strom, mit Wasser und allem drum und dran. Ja. Das war, weil die Eigentumsverhältnisse einfach nicht geklärt waren. Mhm. Das war doch spannend. Dann kamen auf einmal Leute zu uns in die Kulturhäuser, die Westsänger und sowas. Ne? Mhm. Das war doch irre. Das war... Zeitungen, die hier verboten waren und also das alles auf einmal ging, ne? Das war das Prägendste für mich überhaupt. Das war das Wichtigste in meinem Leben, ja.
Ja. Also es hat sich sozusagen kurz nachdem das sozusagen passiert ist, sozusagen die Mauer gefallen ist, da hat sich das alles noch gut angefühlt. Alles
absolut.
Wie würdest du dieses Gefühl beschreiben?
Aufbruch. Das war Aufbruch.
Ja, ja.
Weil erst dann habe ich gemerkt, wie eng die Ketten eigentlich gelegen hatten.
Ah, okay.
Zu DDR-Zeiten.
Ja.
Wir durften ja zum Beispiel nicht reisen. Ich war immer einer von denen, lass mich das doch mal angucken und ich komme wieder.
Ja.
Ne? Also ich will gar nicht ausreisen, aber sie haben uns nicht ausreisen lassen. Ne? Also,
wie groß war die Sehnsucht dann dort an diesem Punkt? Da ausbrechen zu wollen?
Ich glaube, ich habe die gar nicht so als riesig empfunden. Für mich war klar, ich würde nie die USA sehen. Ich würde nie in Köln stehen. Das ist halt so. Ne?
Ja, ja.
Aber dafür habe ich Bad Brambach und solche Sachen. Ne? Also das waren eben dann Orte, die ich mir in der DDR oder andere östliche Länder. Also ich habe mit meiner Mutter, sind wir fast 13 Jahre lang jedes Jahr zu den Russen in Urlaub geflogen.
Ah, wow.
Und das ist für mich... unvergesslich, was dort gewesen ist, ne? Ja. Also diese Gastfreundschaft zu uns und diese Erlebnisse, die wir dort hatten und was die, das ist ja auch ein Land voller Sehenswürdigkeiten, ne?
Ja.
Insofern habe ich das gar nicht so groß vermisst, dass ich da in die andere Richtung.
Ja, du hast einfach sozusagen gesagt, okay, dann nehme ich halt die andere Richtung. Wenn die versperrt ist, gehe ich in die andere.
Die gab's einfach nicht, die Richtung Westen, ne? Also das war klar, dass ich da nicht hinkomme.
Ja.
Aber die andere Seite ist doch auch traumhaft schön. Also einmal auf dem roten Platz zu stehen, das ist schon ein wahnsinniges Gefühl. Ne?
Ja. Mhm. Gibt es noch etwas, wo du sagst, dieses Bild kommt mir wieder in Erinnerung, wenn ich an die Zeit denke, wenn wir nach Russland geflogen sind? Weil ich selbst war noch gar nicht da. Und
schwere Empfehlung. Das sind wunderschöne Sachen.
Ja.
Die schönste Stadt, die ich kennengelernt habe, ist Kiew. Tatsächlich Kiew.
Ja.
Die haben eine riesige Prachtstraße, den Kreschatik. Und was die dort haben, ist ein Miniaturmuseum, ein Höhlenkloster in Kiew. Das eine ist das Kloster als solches. Da haben die Mumien drin ausgestellt, allerdings abgedeckt, sodass man bloß mal eine Hand sieht oder so. Und das ist wahnsinnig eng in die Höhlenreihen gearbeitet. Und dann haben die eine Miniaturausstellung. Da haben die auf einem Kirschkern haben die 150 Gesichter geschnitzt. Also. Wie auch immer. Das haben die, wie die Freiheitsstatue in New York. So gibt es eine sogenannte Mutterheimat dort. Und die ist auch aus Stahl. Und die steht vor diesem Höhlenkloster.
Ja.
Das war für mich auch übelst eindrucksvoll. Aber was dort eben schön war, die Gastfreundschaft der Leute, ne?
Ja. Woran hast du die gemerkt, dass diese Gastfreundschaft?
Wir sind auf so eine Kolchose gefahren. Kolchose ist, was man bei uns als LPG bezeichnet, aber die sind autark. Und da sind wir fast eine Stunde über Land gefahren. Die haben noch nie einen Bus gesehen. Das kannten die nicht, einen Bus.
Ja.
Und haben da also das gestaunt. Die haben uns empfangen mit einem Kinderchor, mit diesem Brot und Salz, ne? Also selbstgebackenes Brot.
Ja.
Dann sind die mit uns durch den Kindergarten gegangen. Da durften wir an Milch und Honig kosten, als ob wir das noch nie getrunken hätten. Aber die waren so stolz dabei.
Ja,
dann sind die mit uns aufs Feld gegangen und da hat einer so Rockenähren zerrieben und wir mussten die so roh essen und mussten ihm dann bestätigen, wie toll das alles schmeckt und so. Ja, ja. Aber die hatten, man hat, was ich dort gesehen habe, die hatten selber nichts.
Ja.
Die hatten die Milch und Honig haben die ja auch aus der eigenen Produktion und das haben die mit uns geteilt.
Ja.
Das fand ich irre.
Also auch wie so eine Art Selbstverständlichkeit?
Ja, auf jeden Fall, genau. Ja. Und dann eben auch dieses Salz und Brot, das war so ein großes Brot.
Ja.
Und da durfte sich jeder ein Stückchen rausreißen und haben die Salz drauf gestreut und dieses richtig typische, wie man es so aus Märchenfilmen kennt
ja,
und so.
Ja.
So war das dort. Und die saßen auch nie in ihren Häusern. Wenn wir da mit dem Bus durch die Landschaft gefahren sind, dann saßen die Matgas immer vor ihrem Haus und haben dazu zu reden gehabt und jeder, der am Garten vorbeikam, der wurde bequatscht und das fand ich toll.
Mhm.
Das hat mir echt gefallen. Die haben eben nicht in ihrem Haus gewohnt, sondern davor.
Ja, das klingt total schön.
Also, ja, war es auch. Das ist auch das, was mir so am meisten in Erinnerung geblieben ist.
Ja, es klingt auf jeden Fall, als hättest du da eine total schöne Reisen erlebt.
Ja, aber das kann man nicht groß teilen. Aber das kann man nicht groß teilen. Ne? Also jetzt habe ich mich ja gerade wieder in die Begeisterung reingeredet von damals, aber wo passt denn das noch, ne?
Also mich hast du total mitgenommen gerade.
Okay.
Also ich habe das gemerkt. Also ich habe richtig gemerkt und auch so, bei mir sind auch so Bilder entstanden.
Okay.
Also das war total schön. Also auf mich hat sich das gerade total übertragen.
Schön.
Ich finde es total schön. Also ich habe auch, mir ist auch gerade noch so dieses Bild in Erinnerung geblieben, wie ihr ganz nah eben auf dieser Demonstration seid. Und ich hatte da das Gefühl, das hat auch irgendwas, das hatte was sehr Starkes. Und
absolut. Das hat sich auch so angefühlt.
Ja, ja.
Das hat sich auch so angefühlt, dass wir eben dann gemeinsam dort gestanden haben und dass das wirklich, das war ja nicht zu brechen, ne?
Ja.
Dass wir uns so eingehakt hatten.
Ja.
Das war ja nicht zu brechen. Wir hatten eben bloß Angst vor den Polizisten, die vor, aber die hatten ja selber Angst.
Ja.
Das waren ja Menschen.
Hast du gemerkt, dass sie auch Angst hatten?
Die sind nicht losgerannt.
Ah, okay.
Also wir standen am Hauptbahnhof vorne, weiß ich noch, das war die große Runde.
Mhm.
Dort sind sie in eine Versammlung reingerannt. Hast aber gemerkt, dass sie nicht geschlagen haben.
Okay.
Die wollten bloß, wenn ich jetzt sage, erschrecken.
Ja.
Die wollten die Leute erschrecken. Und das hat uns Mut gemacht, wo wir gesagt haben, das sind Leute wie du und ich.
Ja.
Die stehen nur unter Befehl.
Ja, ja.
Und die würden nicht das Äußerste tun.
Ja. Hat es euch abgeschreckt, das zu sehen?
Ja, absolut. Na klar, das kannten wir nicht.
Ja, ja.
Also was ich gesehen habe, war früher, wenn der ABV, also der Dorfscheriff, wenn der mal ein Penner, so haben wir es genannt, ne? Von der Parkbank hochgenommen hat und dort wurde der mitgenommen.
Ja.
Aber wir kannten doch nicht, dass eine geschützte Polizei mit Helm und dass die auf die Menschen losrennt, bloß weil die irgendwas, das kannten wir nicht. Ne?
Ja.
Und deswegen war eben alles möglich in dem Moment. Dann, wie gesagt, China vom geistigen Auge, das war kurz davor erst gewesen, da waren wir Schiss. Ja.
Und trotzdem wart ihr dort. Was war stärker in dem Moment? Weil du hast gesagt, ihr hattet alle Angst.
Also zum einen diese große Bewegung, dass wir gemeint, wir waren ja am Schluss 200.000, 300.000 Menschen. Ne? Mhm. Das war ja gewaltig, was dort passiert ist. Ne?
Mhm.
Dann eben auch dieses, dass unsere Führungselite resistent war. Ne? Die sprachen da von Aufrührern, von Menschen, die vom Westen her beeinflusst waren und dass die nicht gemerkt haben, hier sind Veränderungen angesagt. Wie gesagt, ich war jemand, der gesagt hat, ich möchte gerne reisen.
Ja.
Ich gucke mir mal an, aber ich komme wieder.
Mhm.
Und da ging kein Weg rein, da ging nichts zu machen. Ne? Und dort habe ich die Chance gesehen, guck mal, vielleicht kann man eine andere DDR auf die Beine stellen. Ob das eine Wiedervereinigung wird, das hatten wir, glaube ich, gar nicht alle im Kopf.
Ja. Ja.
Eine DDR 2.0 wäre vielleicht schön gewesen, mit Reisefreiheit, mit Gütern, mit einer echten Demokratie.
Ja.
Das war eigentlich unser Ansinnen in dem Moment. Dass dann das Geld wieder gewonnen hat, das war eine zweite Frage. Wir mussten ja unsere großen Betriebe wie Zekiwa, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, das war in Zeitz der Kinderwagenhersteller.
Ja.
Die hatten weltweit Absatz und die wurden von unserer Treuhand einfach abgewickelt, weil die einem westlichen Hersteller im Weg waren.
Mhm.
Und das ist nicht gut.
Mhm.
Das ist ja ein Betrieb, ne? Und es sind ja viele Betriebe aus der damaligen Zeit einfach vor der Wand gespielt worden, weil Konkurrenz aus dem Westen in den Startlöchern stand. Ne?
Ja.
Und das weiß ich nicht, ob das gut war damals.
Mhm. Mhm. Vielleicht war schon die Antwort jetzt in dem, was du erzählt hast, aber ich frage es trotzdem. Hm. Was war die beste Entscheidung deines Lebens?
Da bin ich komplett überfragt. Die beste Entscheidung. Also eine gute fällt mir vielleicht noch ab und zu was ein, aber die beste Entscheidung meines Lebens. Ist ja auch so nichts geblieben, ne? Also das, was ich angegangen bin und so, das hat ja alles keinen Bestand. Zumindest sehe ich das nicht.
Ja.
Fällt mir nichts dazu ein.
Hm. Kannst du eine gute Entscheidung benennen?
Ja, na, da waren ja viele Sachen, die Spaß gemacht haben. Eine gute Entscheidung war auf jeden Fall immer das, was ich in Richtung Kultur gemacht habe. Also ich habe die DDR-Meister im Breakdance gemanagt. Hm. Da ging viel ab. Das war bis hin zur großen Samstagabendshow im Fernsehen. Hm. Waren wir da dabei, also da war ich mit Enthusiasmus dabei und da sind links und rechts sind Gelder abgequalmt, nur um da mit bestehen zu können. Dann war, ich stehe zweimal im Guinness-Buch der Rekorde.
Ja.
Das waren ja auch so Entscheidungen, die ich mitgetragen habe und wo ich organisiert habe. Aber immer wenn mein Herzblut dabei ist, dann wird es eine gute Entscheidung.
Ja.
Aber eine beste. Wo sich noch mal viel gedreht hatte, war, ich war in der 8. Klasse dann als Pausenklon dermaßen in die Kritik der Lehrer geraten, dass ich, heute würde man sagen, strafversetzt wurde, ne, an eine andere Schule. Und dort war ein Direktor, der hatte das erkannt, dass ich keinen Vater hatte. Und da kam wieder dieses an der Hand nehmen. Ne? Und der hat sich um mich gekümmert, indem er, der ist auf meinen Unsinn eingegangen. Ne? Also so, ich habe die Rolle des Klassenkaspers nicht wiedergekriegt an der Stelle. Der hat eben aufgepasst, der hat mich in seinen Garten eingeladen. Der hat mich mitgenommen, wenn er mit seiner Familie unterwegs war. Ja. Unser Direktor, ne? Das war eine Respektsperson.
Ja.
Um mich darauf einzulassen, das war meiner Ansicht nach eine gute Entscheidung, weil die andere Alternative hätte gehießen, aus der 8. Klasse raus und ab ins Produktionsleben.
Ja.
Das war als sozial nicht so ständig eingestuft. Ne? Also wenn du 8. Klasse Abschluss hast, und dadurch habe ich dann eben auch Abi und solche Sachen angefangen. Ne?
Ich stelle mir gerade so ein bisschen vor, dass ja auch der Clown also auch seine Daseinsberechtigung hat oder hatte und dann war er in dem Moment weg.
Nee.
Der war nicht weg.
Nee. Aber der war ja nicht von der Gesellschaft nicht gemocht, ne? Als Klassenkasper bist du ja, die lachen alle über dich und eines Tages werden sie noch mehr über dich lachen, wenn du nichts hast.
Ah, okay. Mhm.
Also war der Klassenclown ein Schlechter.
Deswegen musste der irgendwann gehen.
Genau.
Ich habe gerade noch eine Frage und die passt vielleicht dazu. Was ist eigentlich dieses Erwachsensein? Ist es das, dass Seiten von uns irgendwann gehen oder nicht mehr da sein dürfen?
Ich glaube, wenn die Vernunft die Oberhand gewinnt.
Dann ist man erwachsen?
So lebe ich zumindest, ja. Das kannst du jetzt nicht machen, da kannst du jetzt nicht rumklapsen, hier musst du jetzt vernünftig sein. So stellt sich's mir dar, ja.
Mhm.
Denn sonst bist du wieder auffällig und musst die Konsequenzen tragen. Das umgehe ich gerne.
Ich hänge gerade noch so ein bisschen an den Konsequenzen und die umgehe ich gerne.
Mhm. Weil die schmerzhaft sind.
Mhm.
Na klar darfst du so denken, na klar darfst du so reden. Du musst dann halt bloß mit den Konsequenzen leben. Das hat mir mal ein Radiomoderator gesagt. Und das hat sich bei mir hinten in den Beton gegossen. Ja. Du darfst das alles, aber du musst mit den Konsequenzen leben.
Und die Konsequenzen waren zumeist, so wie es klingt, negativ für dich.
Ja. Und das hält mich heute von ganz vielen Sachen ab, die vielleicht auch Spaß beinhalten könnten. Aber ich lasse es lieber, ehe ich wieder mit Konsequenzen leben muss. So eine Montagsdemo würde ich heute nie mehr hingehen.
Ja. Was würdest du gerne aus Spaß eigentlich gern tun?
Eine Band wieder gründen.
Hm.
Ja, eine Band, sowas in der Richtung. Oder irgend sowas in der Richtung. Theatergruppe, Kabarettgruppe. Sowas mit einem Chor.
Ja.
Sowas würde ich gerne wieder angehen.
Welche Rolle würdest du da übernehmen?
Beim Chor auf jeden Fall Sänger.
Ja.
Also auf jeden Fall irgendwie Dirigent oder Chorleiter. Bei einer Band würde ich schon gerne sagen, wo es lang geht. gerade von der Musikrichtung her.
Welche wäre das?
Das wären die alten Sachen wieder. Aus meiner Kindheit, 70, 80er.
Ah, okay.
Ich habe viele jüngere Menschen um mich ringsherum. Und da stoße ich mit meinem Musikgeschmack schon manchmal an Grenzen. Ja. Also es wird ja immer so Musik im Hintergrund, wenn man sich trifft oder so, läuft Musik im Hintergrund. Oder auch in Restaurants läuft manchmal so Musik im Hintergrund. Da rollen sich mir die Fußnägel. Ja. Und deswegen würde, wenn es eine Band mal wieder geben würde, würde ich dort schon aufpassen wollen.
Ja. Was ist so ein Lied, wo dein Herz aufgeht?
Also alles aus dem Film Saturday Night Fever mit den Bee Gees, solche Sachen. Oder das Electric Light Orchestra, Confusion, solche Sachen, die haben früher Spaß gemacht haben. Ja.
Also bei den 80ern bin ich tatsächlich auch ganz bei dir.
Schön.
Also da habe ich auch einige Interpreten und Interpretinnen, die ich gerne höre. Und ich sitze auch gerne im Auto und schreie leidenschaftlich die Songs mit.
Traue ich mir nicht, aber das ist wirklich was Schönes.
Warum getraust du dich das nicht?
Weiß ich nicht.
Im Auto ist man ja geschützt.
Weiß ich nicht, da habe ich immer im letzten Moment ein Hindernis drin. Also ich summe schon mal mit. Ja. Aber so schön befreit losschreien, wie du es gerade beschrieben hast, das gelingt mir nicht.
Kommt da wieder dieses Gefühl, was du schon angesprochen hast, von Charme?
Ja, auf jeden Fall. Es könnte ja jemand von draußen sehen, dass ich da drinnen abgehe, alleine in dem Auto.
Und dann könnte der denken...
Der hat sie nicht alle,
der hat so gute Laune. Nee.
Ich weiß, das ist paradox, ich weiß. Ja.
Ist es das Gefühl, was du am stärksten empfindest, Charme?
Ich glaube, das bestimmt mein Leben zurzeit. Das macht man nicht und wenn man es macht, dann ist man böser. Und dann eben auch Charme als solches, ne? Also du kannst dich jetzt hier nicht gehen lassen.
Ja. Also die Charme verhindert, dass du so sein kannst, wie du eigentlich bist?
Auf jeden Fall. Das ist zum Beispiel auch bei Alkoholgenuss, ich meine, das ist nicht, auf was ich Wert lege, aber dort die Kontrolle über mich zu verlieren und mal ein bisschen die Sau rauszulassen oder so, unterschreitet meinen Charmepegel. Und ich verkneife es mir dann.
Also die scheint ja ganz schön groß zu sein.
Die hat Kraft, ja.
Die ist ganz schön kraftvoll. Und die ist auch ganz schön... Die hat ganz schön große Mauern auch. Also die hat irgendwie was, die hat so Mauern um dich herum, aus denen du auch nicht ausbrechen kannst. So klingt das für mich. Dieses Bild kam mir gerade so in den Kopf.
Ja, es ist leider so. Also es geht bis hin zu Fremdschämen. Also ich muss gar nicht mal was gemacht haben, sondern die anderen waren so. Wie kann man nur? Das kommt dann.
Wenn du der Scham ein Bild geben würdest, wie würde die denn aussehen? Wie könnte ich mir die vorstellen?
Das ist auf jeden Fall eine Fratze. Ja. Ich will sie nicht in meinem Leben haben.
Ja.
Scham.
Ja.
Aber sie ist da und ich glaube auch, sie behütet mich vor einigen.
Ist es aber nur eine Fratze?
Ja. Das ist das Erste, an was ich denke. Ja.
Wie kann ich mir die vorstellen? Es klingt jetzt nicht, als hätte sie was Lustiges an sich.
Nee, das geht eher in die Richtung Schadenfreude, dass sie eben so viel Gewalt hat.
Ah, okay.
Und weil ich weiß, wie destruktiv sie ist, deswegen möchte ich sie nicht in meinem Leben haben, aber es stellt sich sofort ein, sowas.
Was glaubst du, wie lange die Scham schon dein Begleiter ist? Seit wie vielen Jahren?
20 Jahre.
Wow.
Ich bin mal im Gefängnis gewesen. Und damit fing es an.
Okay. Also du wurdest sozusagen ins Gefängnis gebracht für etwas, was du getan hast? Und da hat es angefangen. Da wurde dir das erste Mal gesagt, das, was du tust, das ist nicht in Ordnung.
Genau, und ich habe mich geschämt dafür.
Ja.
Dass ich das gemacht habe, weil es ging um Geldgier im Endeffekt.
Ah.
Schöneres Leben haben. Okay. Befreit leben.
Okay.
Das war der Sinn für meine Straftat.
Ja. Und, dass du Freiheit haben wolltest, sozusagen?
Unabhängig sein wollte, ne? Also, ja, spielt, ich habe mal, ich habe nur öfters drüber nachgedacht. Es ging auch im größten Teil darum, mich von meiner Mutter zu lösen, ne?
Ah, okay.
Also, dort sagen zu können, wenn du das nicht willst, mir das wurscht. Hm. Darum ging es größten.
Um so eine Loslösung, sozusagen.
Ja.
Und das war sozusagen deine Intention, diese Straftat zu begehen. Ja.
Und mit dem Geld, was ich dann dort dafür bekommen habe, wollte ich mich loskaufen.
Ah, okay. Ja.
Und da fing die Scham an, dass ich auf so einen Urtrieb hin, der überhaupt nicht zu meinem Leben passt, dass ich daraufhin so einen Mist verzapft habe. Dann kam natürlich auch mit dazu, dass ich meiner Mutter das angetan hatte, weil die war ja nach außen hin unantastbar.
Ja.
Und jetzt auf einmal der eigene Sohn im Gefängnis.
Ach krass, ja.
Ja, das war, und da fing die Scham an. Das kann man doch nicht, das macht man doch nicht.
Wie konntest du nur? Ja.
Genau.
Ja. Und seitdem hast du sie sozusagen mit...
Im Gepäck, ja.
Mit rausgenommen.
Ja.
Ja.
Also ich gucke mir auch solche Sendungen an, wo es um Gefängnisse geht in Deutschland, ja, und so.
Ja.
Und dort überkommt mich dieses Fremdschämen.
Ja, ja.
Was hast du da gemacht, du Dussel, ne? Dem anderen gegenüber, der da im Fernsehen gerade über sich spricht.
Ja.
Mhm. Also passiert ganz viel Emotionales immer, wenn ich sowas sehe.
Ja, ja. Für mich hört sich das so an, also es ist so mein Gefühl, kannst du mal gucken, wie das so für dich ist, wenn du das hörst, als wäre die Scham deine Strafe, die du dein Leben lang mit dir getragen hast oder mit dir noch trägst auch.
Das ist ein guter Ansatz. Als Strafe, ja, ich glaube, als sowas nehme ich sie hin.
Also deine Strafe hast du nicht verbüßt, indem du sozusagen im Gefängnis saßt?
Nee, das hört doch nicht auf.
Ja. Ja.
Damit hört das Offizielle auf, ne? Dass man sagen kann, ich bin dafür abgestraft und das ist erledigt, aber im Inneren ist das noch lange nicht erledigt.
Du tust immer noch Buße dafür, sozusagen. Ja.
Das ist ein guter Ansatz, ja, stimmt, so habe ich es noch nicht gesehen. Es quält ja auch unwahrscheinlich, ne? Dass ich mir selber so viele Sachen versage und auch das Kind nicht wieder rauslasse, den von damals den Typen, der da im Guinness-Buch steht und so, das lasse ich alles nicht wieder zu.
Für mich entsteht gerade das Bild, du hast sie in dieser Gefängniszelle gelassen. Du bist irgendwie als anderer Mensch
wieder rausgekommen.
Rausgekommen.
Ja.
Wie war die Zeit für dich im Gefängnis?
Furchtbar. Also physisch ist gar nichts passiert,
aber
psychisch der Druck, das ist der Hammer.
Ja.
Wir durften dort zweimal im Monat Besuch empfangen.
Ja.
Und das muss man dann aufteilen auf alle Freunde und die Mutter. Die Mutter will nicht mit Freunden da sein.
Ja.
Das heißt, der eine Besuch pro Monat ist schon mal für die Mutter gebucht.
Ja.
Und der andere für die Freunde. Aber das sind ja alles Freunde aus der Straftatzeit.
Ja.
Und sind das nur wirklich noch Freunde und sollte man den Kontakt wirklich aufrechterhalten? Das sind zum Beispiel so Entscheidungen, das stimmt, fällt mir gerade ein, das sind so Entscheidungen, die mir gut getan haben, wo ich gesagt habe, Schlussstrich unter das Ganze. Also ich hätte da drinnen Verbindungen knöpfen können bis zum geht nicht mehr. Ne? Also da drinnen waren ja, da liegen, wie man immer sagt, so Genie und Wahnsinn direkt nebeneinander. Also ich hätte dort Kontakte knüpfen können ohne Ende und ich habe mich voll dagegen entschieden.
Ja.
Hab gesagt, nee, ich will nichts mit euch machen.
Ja.
Hab mich auch gegen Leute entschieden, die mich besuchen kommen wollten, wo ich wusste, die tun dir nicht gut.
Ja.
Und ich denke, das waren gute Entscheidungen, die ich dass ich mit dem Ganzen wirklich aufgehört habe, rigorosen Schlussstrich gezogen habe.
Ja.
Das war eine gute Entscheidung.
Ich stelle mir das total schwer vor, im Gefängnis zu sagen, ich will was mit dir nicht zu, ich mit dir will ich nichts zu tun haben.
Nee, so durfte man es, glaube ich, auch nicht sagen.
Okay. Wie hast du das?
Ich habe mich rausgenommen aus vielen Sachen, ne? Okay. Wo es dann hieß, ja, wenn wir wieder draußen sind, dann werden wir.
Ah, okay.
Und das sind Diskussionen, die ich einfach mitgehört habe. Es gab ja nicht dieses Miteinander im großen Raum, sondern es war der sogenannte Umschluss. Das sind 3-4 Personen in so einem Raum, etwas kleiner als der hier. Ah. Und dort können sie nicht einfach sagen, ich will jetzt hier raus.
Ja.
oder ich will mit euch nichts zu tun haben, sondern da muss man wirklich die Stunde durchhalten.
Ja.
Und dann schnell wieder zurück in die Zelle und das ganze Revue passieren lassen und sagen, nee, das will ich nicht. Will ich nicht mehr.
Wahnsinn.
Das waren Mörder auf meiner Zeile. Und, dann wie denn die Bankräuber.
Ja.
Der eine sagt, er hat 6 Banküberfälle an einem Tag geknackt. Die ersten beiden sind die schlimmsten, weil die Polizei noch da ist. Beim 3., 4., 5., 6. ist keine Polizei mehr da. Okay. Auf solche Gedanken zu kommen.
Ja,
also
ja.
Ich habe mich mal versucht, in die Situation reinzubringen, wie es mir geht, wenn ich einen Banküberfall mache, ne, mit gezückter Waffe. Also das ist nicht einer. Nicht eins. Und der lebte mit mir 2 Jahre auf einer Zeile.
Wahnsinn.
So ein Mensch.
Wahnsinn.
Der andere hat seine Frau getötet.
Wie hast du diese Zeit überstanden? Ich frage mich gerade, ich bin so mit jedem Mal immer mehr so zusammengesackt. Also wie hast du diese Zeit überstanden?
Rückzug. Von vielen mich zurückgezogen.
Ja.
Und auch dieses Teflon. Also auf die eine Art muss ich gestehen, dass ich eine gewisse Bewunderung empfunden habe für den mit den Banküberfällen. Der andere Art wusste ich auch, dass das irre ist,
ja.
dass solche Leute nicht zu meinem Umgang gehören dürfen. Und da musste ich meinen Teflon anschalten.
Ja.
Also einfach, dass die Bewunderung nicht da ist.
Sonst hättest du wahrscheinlich dann auch einen anderen Weg eingeschlagen. Ja.
Wie gesagt, die Kontakte da drin waren irre. Also ich hätte in so viele Richtungen lernen können, aber... mir dann immer vor Augen zu halten, das ist der falsche Weg und du gehst arbeiten. Ich habe da drinnen meinen Führerschein nochmal neu gemacht und ich habe meine Berufsausbildung abgeschlossen da drinnen.
Ja. Das klingt nach einem unglaublich starken und selbstbewussten Mario, der gesagt hat, nee, den Weg dort schlage ich nicht ein.
Weil ich wusste, was ich nicht will.
Ja.
Und das mir ja auch nun seit diesen 20 Jahren gelungen, da nicht wieder rückfällig zu werden oder irgendwas anzustellen. Aber wie gesagt, das sind die Ohrfeigen, von denen ich spreche. Ne? Die eine Art war es ein schönes Leben davor, ein kriminelles.
Ja.
Und die andere Art ist das, oder jetzt die Zeit danach, ist natürlich ganz anders gestaltet, auch vom Finanziellen gerade her. Ne? Aber trotzdem ist das für mich der bessere Weg.
Der schwerere Weg?
Ja.
Der bessere trotzdem. Weil du weißt, wie es auch anders sein könnte.
Ja.
Ich finde das unglaublich stark.
Ja.
Ja, unglaublich. Ich bin gerade, also, dass du diese Stärke aufgebracht hast, ein Leben lang zu sagen, so nie wieder. Und dafür sehr viel in Kauf genommen hast, ja. Und sehr viel du hast von aushalten gesagt, ganz, ganz viel ausgehalten hast und ja bis heute noch aushältst.
Ja.
Ich finde, das ist ich verspüre das gerade total, dass ich zutiefst davon beeindruckt bin, dass du diesen schweren Weg gehst.
Weil ich Angst habe vor der nächsten Ohrfeige. Also nochmal Knast stehe ich nicht durch.
Ja.
In den 2 Jahren, wo ich drin war, haben sich 4 Leute aufgehangen.
Wahnsinn.
Das ist, und ich kannte sie alle 4 kannte ich.
Ja.
Vom Hofgang und so.
Ja, ja.
Da will ich nicht dazugehören.
Ja. Da ist irgendwie ein ganz starker auch Wille da bei dir. Ich bin sehr berührt gerade. Also
schön. Echt schön. Das tut mir gut.
Also tiefst berührt über deine Geschichte, über deinen Weg, wie du bist, wie du das erzählst. Ich würde mir fast wünschen, dass du das noch für ihren anderen erzählst.
Traue ich mir sonst gar nicht. Also ich fühle mich jetzt gerade von dir motiviert dadurch. Weil es tut mir gut, dass da jemand zuhören will bei sowas. Weil ansonsten, ja, schäme ich mich wieder dafür, was da gewesen ist. Ne?
Das darf ja vielleicht auf der einen Seite auch sein, diese Scham. Und andererseits aber auch, mein Empfinden ist, du hast genug Buße dafür getan. Ich kann dir das leider nicht nehmen. Ich würde es dir gerne nehmen. Ich glaube halt irgendwann ist halt auch die Zeit reif zu sagen, ich habe jetzt dafür genug Buße getan. Hm. Die Konsequenzen, ich bin mir dessen bewusst, ich will nicht mehr zurück, das ist passiert. Aber ja, ich merke gerade, wie mir das selber ganz doll weh tut, dass ich das Gefühl habe, dass du dich immer noch dafür so bestrafst. Hm. Aber das kann ich dir leider nicht nehmen.
Aber ich habe auch viel erfahren dadurch. Ich bin entlassen worden, sehr kurzfristig, weil es um Straferlass ging, der ist nicht langfristig, sondern da wird gesagt, nein, ist gut, komm mal raus.
Okay, ja.
Und dann stand ich von heute auf morgen auf der Straße und bin dann sofort zur Bewerbungshelferin gegangen, habe mich um Arbeit gekümmert, habe das alles abgesichert. Also mir wurde unwahrscheinlich viel Bewährungszeit dadurch weggestrichen. Und darüber bin ich heute froh, dass ich das dann hinterher so in Angriff genommen habe. Denn wenn ich höre, wie viel Rückfälle es gibt, weil die Leute alleine gelassen werden, dann, also es war auch meine Idee, damals in der Richtung was zu machen, aber die Verantwortung ist mir zu groß. Weil ich habe da drinnen erfahren, wie die Leute im Stich... Ich habe ja gesagt, ich habe da drinnen meinen Berufsabschluss gemacht. Mhm. Dazu musste ein Buch in die Anstalt reinkommen, ein Fachbuch. Ja. Das hat fast 3 Monate gedauert. Ein Vierteljahr, um ein Buch dort rein... Und das musste original eingeschweißt vom Verleger sein.
Ja. Vor welcher Verantwortung hast du ganz genau Angst?
Meine Idee war damals, den Leuten zu helfen, die aus dem Knast rauskommen, auch so auf die Straße gestellt werden. Und gegen dieses ganze System nicht ankommen. Also meine Bewährungshelferin, der erste Satz war, Herr Möbius, melden Sie sich jetzt erstmal nicht mehr. Wir melden uns, wenn es soweit ist. Und wenn wir in einem halben Jahr nicht gesagt haben sollten, dann rufen Sie uns bitte nochmal an. Mhm. Das brauche ich als Bewährungshilfe nicht, das ist Quatsch. Mhm. Das ist Käse, das ist keine Bewährungshilfe. Ja, das ist Meldepflicht, mehr ist das nicht. Ja. Und da ist damals in mir der Gedanke entstanden, für die Leute, die auf die Straße gestellt werden und dort keinen Anlaufpunkt haben, mit den Leuten was anzufangen, Beruf, Wohnung, dass die Leute irgendwo einen Anhaltspunkt, aber was ist, wenn die Leute mir das auch, da wird es ja viele geben, wenn ich das gar nicht schaffe.
Ich finde es total schade, weil ich finde, es ist eine ganz tolle Idee, weil ich glaube auch, dass es immer noch präsent ist, dieses Thema.
Absolut.
Und ich finde es total schade, weil ich glaube, also prinzipiell glaube ich, wir können nie allen Menschen helfen und gerecht werden, aber zumindest einen Anfang zu machen. Und deswegen finde ich es total schade, weil ich glaube, das ist eine ganz wertvolle Kraft, die du da auch hast, weil ich glaube, gerade diese Erfahrung, die du gemacht hast, die bringt dich den Menschen näher. Du sprichst nicht von irgendwas, sondern du hast es selber erfahren, du weißt, wie es ist.
Ich hatte da Angst vor der Verantwortung, ne? Also dass es zu viele einfach werden, weil ich bin mir total bewusst, dass viele das erlebt haben, wie sie es mir angeboten haben. Das kannst du ja gar nicht. Und du bist ja immer mit neuen Problemen beschäftigt. Und immer wieder, es kommt ja nicht derjenige, der sagt, ich habe Arbeit gefunden. Sondern es kommt derjenige, der sagt, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, wahrscheinlich gehe ich Drogen verkaufen.
Ja.
Und da sehe ich, da bin ich überfordert.
Aber du brauchst ja die Welt nicht alleine retten. Also ich finde, da schlummert irgendwie eine Kraft in dir, so diese Erfahrung. Und
weil ich das auch so ungerecht fand, ne? Ja, also der Sozialarbeiter in dem Gefängnis nennt sich Sozialarbeiter.
Ja.
Wozu? Ja. Der leistet keine Sozialarbeit. Also bei mir hat er es gar nicht erst versucht. Ja. Dann diese Bewährungshilfe, das ist keine Bewährungshilfe. Aber die verdienen alle ein Schweinegeld und das sind ja Staatsbedienstete.
Ja.
Das ist denen so wurscht, was mit den Leuten passiert. Na klar ist nicht jeder, der rauskommt aus dem Knast, gewillt, jetzt Arbeit zu finden, ein bürgerliches Leben zu führen. Na klar ist das nicht jeder. Und eine Frau aus einer Bewährungshilfe wird einfach übelste Erfahrungen gemacht haben, wenn sie sich angestrengt hat. Ne? Mhm. Und das aber dann zu verallgemeinern, ist der falsche Weg. Zu sorgen, die sind alle
so. Ich finde ja auch, man kommt von einer Welt in wieder eine ganz andere Welt. Also das ist ja, man war ja
vorher
eine ganz andere Struktur, stelle ich mir vor, gewohnt. Ne? Es war ja alles fremdbestimmt. Das ist so. Und jetzt wirst du einmal auf die Straße gesetzt, so stelle ich es mir vor.
Alle Türen
jetzt
mach öffnen.
Mal,
alle Türen offen.
Naja, aber auch nicht wirklich mit dem Hintergrund, den du ja hast. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass jetzt alle Türen offen stehen und alle sagen, ja, natürlich nehme ich dich.
Mhm. Wobei ich auf dem Arbeitsamt, muss ich ehrlich sagen, habe ich positive Erfahrungen gemacht.
Ah, okay.
Den habe ich gesagt, ich bin von dort.
Ja.
Ich bin vorzeitig entlassen, meine Bewährungszeit wird auch vorzeitig und ich will wieder in Arbeit kommen. Die war wie eine Mutti für mich da. Ah, die hat mir so geholfen. Das war auch eine Entlassung mit, ich musste mir früher meine Tabletten abholen beim Stationsdienst haben. Mhm. Und der sagt auf einmal zu mir, du kriegst heute keine Tabletten, du gehst raus. Das war's.
Oh Gott.
Dann durfte ich meine Mutter schnell anrufen, damit die mich abholt von da draußen. Mhm. Das war's, von heute auf morgen auf der Straße. Mhm. Und das geht nicht, das kann man nicht machen.
Ja.
Ich war 2 Jahre vorher hinter der verschlossenen Türe.
Das ist wie auf einmal ins Bodenlose zu fallen.
Ganz genau.
Ja.
Damit tut man den Menschen nichts Gutes.
Ja, und die Fähigkeit ist ja auch irgendwie gar nicht mehr da, ein eigenes Leben zu führen. Was braucht es denn dafür? Und die Welt draußen hat sich ja auch irgendwie weiterentwickelt.
Ganz genau. Es gab Westgeld in der Zwischenzeit. Ja. Nee, der Euro war eingeführt worden dann.
Ja.
Damit musste ich ja auch erstmal leben lernen. Ich hatte 2 Jahre kein Handy gesehen. Ich habe mich sogar angegriffen gefühlt. Ich weiß noch, das erste Mal einkaufen, mit diesem Einkaufskorb, da stößt man doch mal zusammen. Ha. Da habe ich mich angemacht gefühlt. Ja. Weil ich das nicht, also im Knast ist man da vorsichtig. Ne? Hm. Das gibt's hier draußen nicht. Da knallt immer einer mit dem Korb in deinen Korb rein.
Ja.
Da fühlst du dich angemacht.
Wahnsinn. Ja.
Und damit müssen die Leute aber abgeholt werden, die da aus einer langen Haftzeit da rauskommen.
Ja.
Ich sage es mal 2 Jahre, aber das ist ja auch eine lange Zeit. Ne?
Das hat dich geprägt für dein Leben
bis
heute.
Ja. Hm. Das hätte ich gerne anderen Leuten erspart.
Ja. Ich wünsche dir irgendwie, dass du vielleicht da deinen Weg finden kannst. Und ich habe gerade so im Kopf gehabt, vielleicht könnte das auch ein Stück weit, ich mag dieses Wort eigentlich nicht und mir fällt jetzt kein besseres ein, aber ein Stück weit Heilung auch dahinter stecken.
Mhm.
Also ja, ich bin total berührt von diesem Gespräch.
Das merke ich sogar. Das tut aber auch gut.
Mhm. Also das kann ich auch gerade gar nicht in Worte fassen, was da ein Gefühlsfühlen in mir los ist. Und es fällt auch gerade total schwer, noch eine Frage zu stellen, weil es einfach, also ja, ich würde es gerne ein Stück weit auch so stehen lassen, dieses, was du gerade berichtet hast, weil ich finde, das ist so viel, da steckt so viel drin, ne? Und mir ist es noch nie so schwer gefallen, die Frage des vorhergehenden Gastes zu stellen. Aber tatsächlich fällt es mir jetzt gerade schwer und ich werde sie trotzdem stellen. Wie möchtest du deinen Lebensabend verbringen?
Naja, in der Wunschform ist es schon vor allem finanziell gesicherten Lebensabend zu haben.
Ja.
Das steht schon ganz vorne. Und ich traue mich aber nicht dahin zu blicken, wie gesagt, weil ich Existenzängste habe.
Ja. Vielleicht können wir das trotzdem jetzt gemeinsam schaffen, mal nur in diese Wunschvorstellung zu schauen.
Mhm.
Es ist finanziell abgesichert. Was siehst du vielleicht noch in dieser Wunschvorstellung deines Lebensabends?
Freunde. Vor allem endlich Freunde.
Ja.
Familie ist nicht so groß. Ich habe einen Sohn und habe dort also keine väterliche Beziehung, sondern eine freundschaftliche Beziehung. Ja. Und für mich wäre es also wichtig, wirklich Freunde im Lebensalter zu haben, mit denen man über die alten Zeiten mal quatschen kann, trotzdem noch Spaß haben kann.
Wie hättest du Spaß?
Na, ich denke schon an gemeinsame Mahlzeiten, Spieleabende.
Mhm.
Sowas sollte es dann wohl sein.
Mhm.
Geburtstagsfeiern von den Leuten, wo man weiß, die haben einen großen Teil deines Lebens mit dir zusammen verbracht.
Mhm. Singst du da auch ganz laut?
In meinen Vorstellungen nicht, aber das...
Als Wunsch?
Also es gibt so, ich spiele Gitarre, gibt da schon so Geburtstagsfeiern, wo ich mich mal hingesetzt habe mit der Gitarre.
Mhm.
Aber wie gesagt, im Lebensalter dann, oder im Alter dann wäre es mir wichtig, wirklich noch aktive Freundschaften zu haben.
Mhm.
Und vor allem finanziell nicht dieses Fiasko erleiden zu müssen.
Ja.
Es gibt ja dieses Bild vom flaschensammelnden Rentner. Mhm. Das macht mir übelst viel Angst.
Ich wünsche dir ganz doll, dass dieses Wunschbild, dass du dir das erlaubst und dass es groß werden darf und dass du daran öfter denken kannst.
Mhm.
Und den Glauben daran, dass du das schaffst. Weil ich habe heute ganz viele Stärken an dir kennenlernen dürfen und gesehen.
Hm.
Und die wünsche ich dir, dass du die sehen kannst.
Ich hatte auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch jetzt. Mhm. Also du bist eine sehr gute Zuhörerin.
Danke.
Und ich habe jetzt vieles erzählt, was ich sonst nicht gucken lasse. Mhm. Sowohl, dass ich an der DDR noch ein bisschen hänge.
Ja.
Als auch diesen Knastbericht, den nagel ich mir ja auch nicht auf die Stirn.
Ich bin dir unglaublich dankbar, dass du mich da mitgenommen hast. Und also es war für mich wirklich eines der berührendsten Gespräche bisher. Und dafür bin ich dir sehr dankbar.
Danke.
Dann möchte ich jetzt doch zur vorletzten Frage kommen. Nämlich die Frage, die du meinem nächsten Gast stellen möchtest. Welche soll das sein?
Es kommt daher, ich habe meinen Vater nie kennengelernt und habe auch nie einen neuen bekommen. Und für mich ist es deswegen immer total interessant, wie zum Beispiel Nachbarn oder Freunde leben damit. Und für mich ist ganz einfach mal die Frage, welchen Stellenwert hat Familie in deinem Leben?
Ja, da bin ich gespannt. Ich glaube, ich würde mich noch ganz lange mit dir weiter unterhalten wollen und würde aber an dieser Stelle dir die letzte Frage stellen. Nämlich mit die Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Ich glaube immer noch, dass ich dieser lustige Typ sein kann. Wenn mir die Scham nicht gerade wieder meinen Ablauf versammelt.